Wir hören auf Gottes Wort aus der Johannesoffenbarung, Kapitel 12. Und es erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von 12 Sternen. Und sie war schwanger und schrie in Kindsnöten und hatte große Qual bei der Geburt. Und es erschien ein anderes Zeichen am Himmel, und siehe, ein großer roter Drache, der hatte 7 Häupter und 10 Hörner, und auf seinen Häuptern 7 Kronen, und sein Schwanz fegte den 3. Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. Und der Drache trat vor die Frau, die gebären sollte, damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind fräse. Und sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der alle Völker weiden sollte mit eisernem Stab. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Und die Frau entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hatte, bereitet von Gott, dass sie dort ernährt werde, 1260 Tage. Und es entbrannte ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen, und der Drache kämpfte und seine Engel. Und sie siegten nicht, und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Und er wurde auf die Erde geworfen, und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel: Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus. Denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Darum freut euch, ihr Himmel, und die darin wohnen, wie aber der Erde und dem Meer. Denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hatte. Und es wurden der Frau gegeben die 2 Flügel des großen Adlers, dass sie in die Wüste flöge an ihren Ort, wo sie ernährt werden sollte. 1 Zeit und 2 Zeiten. Und 1/2 Zeit fern von dem Angesicht der Schlange. Und die Schlange stieß aus ihrem Rachen Wasser aus wie einen Strom hinter der Frau her, um sie zu ersäufen. Aber die Erde half der Frau und tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache ausstieß aus seinem Rachen. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und das Zeugnis Jesu haben. Und er trat an den Strand des Meeres. Lebendiger Gott und Vater, Herr Jesus Christus, was sollen wir sagen, wenn wir diese Worte von dir lesen und auf uns wirken lassen, unserem Geist, unserem Verstand, unserem Herz. Wir wollen es dir so sagen, dass wir dich anbeten darüber, dass du uns nicht im Unklaren lässt. Du gibst uns Einblicke, du gibst uns Wegweisung, du erklärst die Vergangenheit, du zeigst die Zukunft, du hilfst uns für die Gegenwart. Wir sind nicht ohne Wort, wir sind nicht ohne deinen Willen, wir sind nicht ohne Klarheit von dir. Dank dafür. Dank auch für diesen Morgen, den wir in deiner Gegenwart verbringen dürfen. Danke für die Gemeinschaft der Schwestern und Brüder. Danke für das Wirken deines Heiligen Geistes hier in unserer Mitte und auch bei unseren Kindern in ihrem Kindergottesdienst. Wir unterstellen uns dir, bitten, dass auch dieses Wort sich mit uns verbindet und in unserem Leben ankommt, von dir gegeben, für deine Gemeinde auf dem Weg zu dir. Hab herzlichen Dank, dass wir an diesem Tag auch ganz bewusst fürbittend einstehen dürfen für die, die uns auf dem Herzen liegen und uns liegen unsere Schwestern und Brüder weltweit auf dem Herzen. Wir bitten dich für sie, wo auch immer sie unter Druck, in Schwierigkeiten, Ausgrenzung, Not, Verfolgung sind, dass du mit deiner besonderen Nähe, Weisheit, Liebe, deinen kleinen und großen Wundern dich zu ihnen stellst und sie segnest und deine Gemeinde unter Druck bewahrst. Uns liegt am Herzen dein Volk Israel. Und so bitten wir dich auch an diesem besonderen Tag für sie, dass du Acht gibst auf sie mit allem, was geschieht. Nie wirst du mit deiner Treue und deiner Wegweisung und deiner Verbindlichkeit abtreten von ihnen. Segne dein Volk. Und unser Land liegt uns auch am Herzen. So bitten wir dich auch ganz bewusst für unser Land und für unser Volk. Und wir bitten dich, ach Herr, das wäre einfach unglaublich schön und wunderbar, wenn du mit deiner rettenden Gnade noch einmal in das ganze Wirrwarr und die ganze Distanz von dir barmherzig hineingreifen würdest. Wir bitten dich, dass Menschen dich erkennen dürfen, dass Menschen zum Glauben an dich finden, alte und junge, groß und klein. Herr, schaff du noch einmal in aller Dunkelheit unseres Landes Raum für deinen Namen. Darum bitten wir dich. Und wenn du dafür auch die kommenden Tage hier in unserem Haus gebrauchen kannst, dann macht uns das überglücklich. Wir stellen uns dir zur Verfügung und bitten dich um eine wirksame Woche für dein Evangelium. Und dann gib auch Acht auf die, die in unserem Land Verantwortung tragen, egal an welcher Stelle. Du hast alles Geschehen im Blick, auch in den kommenden Wochen. Dir vertrauen wir. Du bist unser Herr, du bist unser Gott, du bist der Allmächtige, du bist der Barmherzige, du bist der Weise. Anbetung sei dir, dem allein Heiligen. Amen.
Was man als Christ wissen muss, das ist unser Thema heute Morgen, und vielleicht haben Sie beim Lesen, beim Hören dieses Abschnitts gedacht, muss ich das wirklich wissen? Will ich das eigentlich wissen, was hier geschrieben steht? Ein Kollege von mir hat mal zu mir gesagt, dieser ganze Endzeitkram, das interessiert mich gar nicht. Ich will wissen, wie die Gemeinde funktioniert. Ich will wissen, dass wir was erleben im Glauben, und alles andere soll mir gleich sein. Also unter diesem Aspekt würde man sagen, wir könnten dieses Kapitel gut einfach überspringen. Will ich das alles wissen, was hier steht? Es gibt ja, und vermutlich ist das die Mehrheit unserer Zeitgenossen, sehr viele, die das genauso sagen würden, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Was Johannes hier beschrieben hat, ich will wissen, ich muss wissen, wie mein Computer funktioniert, wie meine Programme laufen, wie mein Handy funktioniert, wie man mit dem Handy beim Aldi, Edeka, Lidl bezahlen kann. Solche Dinge, das muss man tatsächlich wissen, sonst stehen Sie da ganz blöd da. Ich habe schon so oft an den Kassen doof dagestanden, weil irgendeine Verkäuferin, Kassierin sagte, das müssen Sie doch wissen, wie das geht. Und ich wusste das nicht, und am Ende wusste sie es auch nicht, hat mich getröstet. Schön. Wir müssen so viele Dinge wissen, jeden Tag. Wir müssen auch wissen, wie das Finanzamt funktioniert oder die Aktienbörse oder was immer Sie da in Ihrem Kopf haben, womit Sie sich beschäftigen, müssen wissen, wer uns die Waschmaschine am günstigsten repariert, bei welchem Bäcker es die besten Brötchen gibt, glutenfrei, bio und vegan und alles. Sie müssen so viele Dinge wissen, die so unwichtig sind, aber Sie kümmern sich drum. Irgendwie wollen Sie es ja doch wissen. Aber Offenbarung 12, muss ich das wirklich wissen? Ich will wissen, was gerade in der Welt passiert. Jetzt in diesen Tagen, in diesen Wochen umso mehr. Und weil ich das wissen will, muss ich Ihnen gestehen, ich schaue jeden Tag mindestens eine halbe Stunde Nachrichten. Manchmal auch mehr. Und lese noch was dazu. Ich will genau wissen, was da los ist. In Israel, im Gazastreifen, im Iran, in China, in der Ukraine und sonst wo auch Länder, wo ich gar keinen Einblick habe. Ich will genau wissen, was da passiert. Ich will auch wissen, was ab morgen anders sein wird, wenn Amerika einen anderen Präsidenten hat. Interessiert mich heute schon, obwohl es morgen soweit ist. Ja, und die Fernsehsendungen kreisen immer um diese Frage, was wird dann sein? So furchtbar wichtig wird das auch nicht sein. Es wird uns tangieren, aber Offenbarung 12, das ist wirklich wichtig. Ich will wissen, wer was mit wem gerade ausheckt. Ich will wissen, wer die Fäden in der Hand hat, wer an welchem Hebel sitzt. Ich will wissen, wer uns die Wahrheit sagt. Auch in unserem eigenen Land, in 5 Wochen haben wir Wahlen. Wer sagt uns da die Wahrheit? Und das möchte ich gerne wissen, soweit man das sehen kann. Gibt es da überhaupt noch eine Wahrheit? So viele Dinge, die wir wissen müssen, die man auch als Christ wissen muss und ich muss oder zumindest will ich wissen, wie diese irre Welt funktioniert. Sie funktioniert ja irgendwie. Und das ist nicht alles nur Schicksal oder Zufall oder irgendwas, was da so passiert, sondern sie funktioniert nach irgendwelchen Mustern, Gesetzmäßigkeiten. Und ich will wissen, wie die Gegenwart funktioniert. Ich will wissen, wie die Vergangenheit funktioniert hat, warum das so geworden ist. Ich will wissen, wie die Zukunft funktionieren wird. Das alles will ich wissen. Wer in dieser verrückten Welt regiert, das will ich wissen. Und das sieht man nicht auf Anhieb, sondern das verwirrt einen eher. Wer da alles mit regiert, was morgen und was übermorgen oder was in 10 oder 20 Jahren sein wird, das will ich gerne wissen. Vieles andere muss ich nicht wissen, aber das will ich wissen und ich will es verstehen. Ich will es verstehen. Also nicht nur Informationen sammeln und Ideen und Strukturen und Konzepte sammeln. Die Konzepte sind ja alle unterschiedlich. Ich habe zu diesem Text mindestens 15 verschiedene Kommentare, Auslegungen gelesen. Mache ich eigentlich jedes Mal, bei der Offenbarung zumindest. Und egal, ob das katholisch, evangelisch, tief am Wort orientiert, evangelikal, pietistisch, alt oder neu ist, es ist immer dasselbe Ergebnis. Sie finden keine zwei Ausleger, die dasselbe beschreiben. Also auch wenn Sie von mir jetzt die letzte Wahrheit hören wollen, muss ich Sie enttäuschen. Viel wichtiger, dass Sie sich in diesen Worten, in diesem Buch zu Hause fühlen, ob Sie wissen, wo alles genau liegt und ob alle Bleistifte exakt nebeneinander liegen auf Ihrem Büroschreibtisch. Alles genau nach der Ordnung ist, das ist nicht so wichtig, aber dass Sie zu Hause sind, in den Bildern, in den Worten, in den Verheißungen, das ist für uns wichtig, auch wenn manches vielleicht noch einmal ein wenig anders werden wird, aber dass wir wissen, was wir wissen müssen und das ganze andere überflüssige Zeug auch wissen werden, aber dass wir das ordnen können, was ist wichtig und was nicht. Es geht um den Himmel. Es geht wirklich um den Himmel und der Himmel wird uns hier beschrieben. Wir haben ja immer gedacht, der Himmel sei oben, also über uns, da oben im Himmel. Und wenn der Himmel oben ist, dann ist die Hölle am anderen Ende, nämlich die Hölle muss ja ganz woanders sein, weit entfernt vom Himmel. Und deswegen ist der Himmel oben und die Hölle unten. Wir könnten banal sagen, irgendwie am äußersten Ende der Welt ist der Himmel und am anderen Ende der Welt ist die Hölle. Im Norden der Himmel, im Süden die Hölle oder umgekehrt. Also wie immer Sie das irgendwie einordnen wollen. Das ist nicht ganz so einfach. Dass wir verstehen, in jedem Fall gibt es eine absolute Trennung zwischen Hölle und Himmel. Und wir könnten jetzt meinen, ich muss nur dem Himmel ein wenig näher sein als der Hölle, dann ist alles gut. Das ist so eine Logik. Ein bisschen orientieren, ein bisschen Gebote erfüllen, ein bisschen fromm sein, näher am Himmel als an der Hölle, alles ist gut. Das wäre dann diese Konsequenz. Jetzt haben wir aber gerade gelesen und gehört, dass da im Himmel ein Kampf entbrannte zwischen dem Erzengel Michael und dem Teufel. Nach unserer Vorstellung müsste Michael oben sein und der Teufel unten. Also Michael, der Erzengel, ganz, ganz weit oben im Norden, wenn Sie da mitgehen wollen, und der Teufel am anderen Ende, so wie Pinguine und Eisbären, die sich nie begegnen werden. Die Eisbären sind am Nordpol und die Pinguine am Südpol. Die wissen nichts voneinander. So müsste das eigentlich sein. Aber hier sehen wir, der Teufel ist erstaunlicherweise auch im Himmel. Was macht er da? Was hat er da verloren? Aber ganz selbstverständlich taucht er da auf, auch in Hiob 1, das kennen Sie natürlich, diese Geschichte. Der Teufel hat freien Zugang zum Thron Gottes und hier gibt es einen Kampf zwischen Michael, dem Erzengel, und dem Teufel. Das lässt sich mit Nord und Süd, mit oben und unten nicht mehr in unserer Logik vereinbaren. Was stimmt ist, dass der Himmel nicht im Norden, auch nicht im Süden ist und die Hölle auch nicht so zuzuordnen ist, sondern wir sind unmittelbar umgeben von der unsichtbaren Welt. Das ist jetzt eine Wiederholung. Das haben Sie schon einige Male gehört im Verlauf der Offenbarungsauslegung, dass wir umgeben sind von der unsichtbaren Welt. Wir sind hauchdünn getrennt von diesem, was wir jenseits nennen, von der ewigen Welt Gottes. Da ist keine Entfernung, keine Distanz, kein Raum zwischen uns und der ewigen Welt. Sondern alles ist da, alles ist gleichzeitig. Das ist nicht ganz unwichtig, denn wenn sie sterben, muss ihre Seele, und jetzt berühre ich ein wenig den Volksglauben, muss ihre Seele nicht aus dem Zimmer, aus dem Fenster und mühsam sich den Weg bahnen durch das Universum, bis es endlich in der Ewigkeit angekommen ist. Völliger Unsinn. Aber das sind so unsere Vorstellungen, wie das sein müsste, sein könnte. Sondern wenn sie sterben, dann sind sie unmittelbar im selben Augenblick bei ihm. Ich könnte sagen, gleich nebenan. Hauchdünn nur von ihm entfernt. Warum ist das so? Zum einen ist es so, weil sie nicht weg sein können. Es geht nicht. Sie können nicht verschwinden. Auch wenn sie sterben, können sie nicht verschwinden. Sie werden nicht weg sein. Eine ganz spannende Angelegenheit. Der Körper ist ja auch nicht einfach weg, wenn sie sterben. Der ist immer noch da. Da gibt es eine Abschiedsfeier, da steht man nochmal drumherum, dann wird er begraben, verbrannt oder sonst irgendwas, aber er ist noch da. Wird zu Staub und Asche, aber er ist noch da. Und er wird in Ewigkeit noch da sein. Als Staub und Asche, aber er ist nicht weg. Das ist Hesekiel 37, das ist nicht weg. Auch der Körper ist nicht weg. Da bleibt noch etwas zurück. Was Gott einmal geschaffen hat, kann nicht weg sein. Das gilt natürlich auch für die Seele. Denn die Seele ist ja nicht einfach nur eine Funktion des Körpers, so wie es in den Naturwissenschaften beschrieben wird, nämlich dass der Körper funktioniert mit irgendwelchen elektrobiochemischen, hormonellen Prozessen, die da ablaufen. Und solange das funktioniert, solange lebt der Körper. Und wenn das irgendwie aufhört, dann ist der Körper tot und die Seele ist weg als Funktion. Die Bibel beschreibt das aber anders. Wir haben nicht eine Seele, also nicht eine Funktion, die dann irgendwann abnimmt, schwächer wird, aufhört und dann einfach nicht mehr da ist, sondern wir sind eine Seele. Wir sind eine lebendige Seele. Der Körper ist nur die Hülle, könnten wir sagen. Der Körper ist nur in Anführungszeichen das Kraftwerk, in dem wir leben, in der die Seele, in der wir als Personen sind, aber ich als Person, ich als lebendige Seele, die einen Namen hat, unverwechselt, die ist immer noch da. Und wenn ich sterbe, ist die Seele immer noch da. Sie kann nicht aufhören, weil sie nicht Funktion ist, sondern Geschöpf. Von ihm geschaffen. Und darum gilt, sie sind im Sterben unmittelbar auf der anderen Seite, auf der unsichtbaren Seite in der Ewigkeit. Wir könnten auch sagen, sie sind unmittelbar bei ihm. Ich werde regelmäßig gefragt nach diesen Offenbarungsauslegungen, wo sind wir denn dann? Wo ist mein Mann? Wo ist jetzt meine Frau, die gestorben sind? Und wir wollen das ja wissen, wir wollen es verstehen. Wo sind sie denn, die vor uns gegangen sind? Ganz sicher gilt, sie sind nicht weg. Sie sind unmittelbar bei ihm in der Ewigkeit. Und diese Wand zwischen diesen Welten ist dünner als hauchdünn. Ich weiß, ich kann es nicht noch penetranter beschreiben, diese Nähe, das, was uns umgibt. Aber die Frage, bin ich wirklich bei ihm? Bin ich wirklich bei ihm? Da würden Sie zu Recht fragen, ja, bei wem? Bei wem bin ich denn da? Und diese Frage ist ja auch wichtig. Wer ist das, bei dem ich lande? Und das hängt nun ganz von Ihnen ab. Das hängt nun wirklich von Ihnen ab, bei wem Sie landen. An wen haben Sie sich gehängt in Ihrem Leben? An wen haben Sie Ihre Zeit, Ihre Kraft, Ihr Leben abgegeben? Wem haben Sie Ihre Rechte abgetreten an Ihrem Leben, an dem, was Ihr Leben ausmacht? Und darum müssen Sie das wissen, darum müssen wir das wissen, was ein Christ wissen muss. Wir sind permanent umgeben von Himmel und Hölle, umgeben von allen Mächten und Gewalten und Engeln und auch natürlich dieser anderen Welt der Dämonen. Die sind nicht irgendwo anders, sondern unmittelbar immer da, wo immer sie sind, sind alle diese Mächte und Gewalten immer um sie herum. In der Luft, heißt es einmal. Aber die Verbindung zum Himmel haben sie ausschließlich durch den einen, der den Weg zum Himmel ihnen freigemacht hat. Und das ist ein Name. Und nur in diesem Namen haben sie den Zugang zum Himmel. Und sie sind nur durch eines geschützt, getrennt, bewahrt vor dieser anderen Welt, die sie auch umgibt, nämlich vor der Hölle, vor dem Teufel, vor seinen Mächten, vor seinen Gewalten, nämlich durch den Namen von Jesus. Darum ist dieser Name so wichtig. Er verbindet uns mit dem einen und trennt uns von dem anderen. Aber es ist immer alles da. Aber es gilt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als allein durch mich. Und durch nichts anderes sind wir getrennt, abgegrenzt, geschützt, bewahrt vor dieser ganzen anderen furchtbaren Welt als allein im Namen Jesu. Aber in diesem Namen sind wir auch geschützt. In diesem Namen gibt es eine Trennung zwischen den Welten, zwischen meiner Welt und dieser anderen Welt, zu der ich nicht gehören will, wenn sie ihm gehören. Wenn sie ihm gehören. Umgeben vom Himmel und von der Hölle, sie können in einem Augenblick im einen oder im anderen sein. Entscheidend ist einzig und allein, ob sie zu dem gehören, der im Himmel ist und zum Himmel gehört und die Hölle längst überwunden hat. Das ist entscheidend. Ich erinnere mich an einen älteren Mann. Wir haben ihn jahrelang in unserer Gemeinde gehabt, also nicht hier in der Gemeinde, in einer anderen Gemeinde. Ein typisches Ur-Berliner Naturell, fröhlich und gelassen, war immer da, hat immer gesagt, ich bin nicht gläubig, ich gehöre nicht zu eurer Welt. Wir haben für ihn gebetet und nach Prochrist 93, nach der ersten großen Evangelisation, damals mit Billy Graham, kam er, schellte bei uns an der Tür und sagte, ich muss Ihnen etwas sagen, ich habe mich für Jesus entschieden. Ein Riesenjubel. Und er ging gleich eine Tür weiter. Wir wohnen in unserem Kirchengebäude. Gleich nebenan war Seniorenkreis. Und er ging eine Tür weiter und sagte noch so im Weitergehen, das muss ich jetzt allen sagen. Ich habe mich für Jesus entschieden. Schließt die Tür, fällt tot um. Die Senioren saßen allesamt in unserem Wohnzimmer. Da wollten sie nicht sein, meine Frau und ich. Wir saßen bei dem Verstorbenen, haben gewartet, haben ihn angesehen, haben uns gefreut. Die einen konnten sich ertragen, für uns war es ein riesengroßer Jubel, ein Fest. Wie präzise Gott die Dinge macht und einen Menschen erreicht, ihn zum Glauben bringt und jemand auch sterben darf. So nah kommt uns diese Welt. Und wenn wir das verstehen, dann wissen wir auch, wie Himmel und Hölle organisiert sind. Dann wissen wir, wer, wo und warum welche Macht hat und wie das in dieser Welt läuft, wie die Zukunft funktioniert. Wir wissen, wie die Gegenwart funktioniert. Wir wissen, wie die Vergangenheit, die Geschichte funktioniert. Und dann natürlich auch die Frage, wie macht Gott das alles? Wie kriegt er das hin? Kann er das eigentlich, was er sich vorgenommen hat? Selbstverständlich kann er das. Und die Bibel beschreibt das, wie er das macht. Alles, was geschieht, jetzt sage ich Ihnen was ganz Banales, alles, was geschieht, ist auch möglich. Auch Dinge, von denen wir gedacht haben, das kann gar nicht sein. Aber alles, was geschieht, ist auch möglich, denn sonst würde es nicht geschehen. Und alles, was geschieht, geschieht, weil Gott es sagt oder zulässt oder durchgehen lässt nach seinem Ratschluss. Alles, was geschieht, hat er vorher beschlossen, gesehen, zugelassen, ausgesprochen und darum geschieht es dann. Er macht das durch den Hauch seines Mundes. Psalm 33, da heißt es, der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht und all sein Heer durch den Hauch seines Mundes. Und er wird am Ende auch den Feind mit dem Hauch seines Mundes überwinden und beseitigen und alles beenden. Eine andere Frage ist in diesem Zusammenhang genauso wichtig, nämlich wann macht er das? Das ist ja für uns heute gerade sehr, sehr spannend. Wann macht er das? Auch dafür eine klare Antwort, er macht das, wenn die Zeit erfüllt ist. Das muss reichen. wenn die Zeit erfüllt ist. Und bei all dem dürfen wir nicht meinen, Gott sei ein alter Mann mit weißen Haaren und langem Bart und der Teufel mit Hörnern und Pferdefuß und immer noch mit Schwefel und Brikett irgendwo dazu gange, sondern dass wir sehen, diese Fülle, von der wir heute Morgen schon gehört, gesungen haben, die Allmacht Gottes, die Ewigkeit, die Herrlichkeit Gottes und seiner Schöpfung, in der wir diese Herrlichkeit ersehen können. Und daneben der Teufel, der einer der Besten von ihm war. Ist ja auch noch so ein Ding. Der Teufel ist ja nicht irgendwer. Das ist kein Irrtum der Geschichte, sondern der Teufel ist einer, war einer der besten Gedanken Gottes in dieser Schöpfung. Ein gefallener Engel, einer der größten, der durch seinen Fall nicht dumm geworden ist oder irre oder undurchschaubar, sondern der sehr, sehr intelligent seine Kreise zieht, mit einer Genialität in dieser unsichtbaren Welt wirkt und handelt in Kräften, Mächten, Prozessen, Wirkungen, Intelligenz, dass wir es nie unterschätzen. Und das muss man wissen. Ein wenig zumindest sich auskennen, wie das funktioniert in dieser unsichtbaren Welt. Und Gott will uns das wissen lassen, was er uns in seinem Wort offenbart. Er sagt uns, was wir wissen müssen, was wir wissen sollen. Und darum, nur darum sprechen wir darüber. Darum also Offenbarung 12. Das ist nicht unwichtig. Wir sind jetzt nach ziemlich genau 2,5 Jahren genau in der Mitte der Offenbarung angekommen. Offenbarung 12 ist genau die Mitte. Wir brauchen noch ein bisschen dafür, auch für den Rest. Aber dass in dieser Mitte ein völlig neuer Abschnitt beginnt in diesem Buch, ging es bisher um Vorgänge in der Schöpfung unter den Völkern, ein wenig chaotisch an manchen Stellen, auch hin und wieder ein Blick in die ewige Welt Gottes, vor den Thron Gottes, dass wir sehen, da geschieht auch immer noch etwas. Aber mit Kapitel 12 fängt etwas Neues an und das sehen wir schon an der Formulierung, ein großes Zeichen, wir haben schon viele Zeichen gesehen, aber jetzt kommt ein großes Zeichen. Nicht ein Zeichen, nicht irgendein Zeichen, nicht noch ein Zeichen, sondern ein großes Zeichen und das weckt unsere Aufmerksamkeit. Es erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone und von 12 Sternen und sie war schwanger und schrie in Kindsnöten und hatte große Qual bei der Geburt. Wir können den Eindruck haben, jetzt fängt Johannes nochmal von vorne an. Nochmal das, was wir jetzt wochenlang gehört, gelesen, auch gefeiert haben, nämlich eine Frau wird schwanger, von einem Mann ist keine Rede, Kindsnöte, große Qualen bei der Geburt, schwierige Umstände, die Gefahr für den Neugeborenen schon gleich nach der Geburt. Könnte man meinen, klar, Bethlehem, Maria, Geburt Jesu, Herodes steht schon auf der Matte, Kindermord von Bethlehem, alles wird noch einmal hier im Vorbeigehen zitiert. Wir merken natürlich auch, der Geschichtsverlauf hier enthält ganz andere Töne. Das ist nicht einfach eine Wiederholung desselben, sondern eine Wiederkehr der Geburt eines Sohnes unter völlig anderen Voraussetzungen. Eine Frau mit der Sonne bekleidet, so ist von Maria keine Rede gewesen. In der katholischen Theologie, da heißt es ganz selbstverständlich, Maria, die Gottesmutter, strahlend schön, eine echte Himmelsgestalt, hoch verehrt. In der evangelischen Theologie heißt es, Gemeinde Jesu, Kirche, das wahre Israel, das hier jetzt sichtbar wird. Nur da sind sich die meisten Ausleger einig. Die Kirche hat noch nie solch einen Sohn zur Welt gebracht, sondern sie stammt von diesem Sohn. Es ist umgekehrt. Das kann nicht so gemeint sein. Auch diese Formulierung, das sei jetzt in der Kirche oder Gemeinde Jesu oder wie immer Sie das nennen wollen, das wahre Israel, das zieht sich durch die Auslegung hindurch, auch bei den Evangelikalen, das sei jetzt das wahre Israel, die Gemeinde. Und ich frage mich, was machen wir eigentlich, wenn wir vom wahren Israel sprechen? Ist das erlaubt? Das einfach so zu übernehmen und sagen, Israel ist nun weg, Israel spielt keine Rolle, nun sind ja wir da als Gemeinde Jesu, als Kirche. Ich kenne nur ein Israel. Es ist natürlich richtig, es gibt ein erwähltes Israel, ein befreites Israel, ein ungehorsames Israel, ein bußfertiges Israel, ein unbußfertiges Israel, ein geteiltes, ein unter die Völker gestreutes Israel, ein gesammeltes Israel, ein erlöstes Israel, ein Israel, wie es dann die Bibel sagt, Paulus sagt, ein Israel nach dem Fleisch. Es gibt auch die Erlösten Israels, aber Israel ist immer Israel und Israel bleibt immer Israel. Das ändert sich nicht. Ein unechtes oder ein Nicht-Israel gibt es nicht. Selbst wenn er sagt, das ist nicht mein Volk, aber es ist immer noch Israel, von dem er sagt, das ist nicht mein Volk. Vorübergehend, nicht mein Volk. Es mag irritierend sein, weil in der Luther-Übersetzung natürlich eine Überschrift in Römer 9 steht, auch in Jesaja 45, wo es dann plötzlich heißt, die Kinder der Verheißung als das wahre Israel. Ist wohlgemerkt die Überschrift, nicht Paulus, was er hier schreibt, die Kinder der Verheißung als das wahre Israel. Und da wird natürlich ausgeführt, dass nicht die Gotteskinder sind, die es nach dem Fleisch, also nach der Abstammung von Abraham sind, sondern nur was von Isaak, der Verheißung nachstammt, soll dein Geschlecht genannt werden. Und im Galaterbrief werden all die, die im Glauben sind, auch dazu gezählt. Trotzdem bleibt Gemeinde Gemeinde und Israel bleibt Israel. Ekklesia, Leib Christi, ist etwas anderes als dieses Volk Gottes der Erwählung. Israel hört nicht auf, Israel zu sein, auch wenn es jetzt vorübergehend nur in Anführungszeichen Israel nach dem Fleisch ist. Und dieses Israel nach dem Fleisch hat immer noch eine Geschichte. Und diese Geschichte ist nicht zu Ende, sondern Israel bleibt das erwählte Volk Gottes mit vielen verschiedenen Namen, als Weib, als Frau, als Jungfrau, Braut, Untreue, Hure, Witwe, Verlassene, wie immer das benannt wird, immer in diesen weiblichen Zuordnungen. Es ist immer dasselbe Volk Israel und Gemeinde Jesu ist etwas anderes. Und damit beginnt nun Offenbarung 12 mit diesem großen Zeichen noch einmal die Rede von dieser beeindruckenden, einzigartigen Frau, mit der Sonne bekleidet, mit dem Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von 12 Sternen. Sie war schwanger und schrie in Kindsnöten. Das heißt nichts anderes, als dass sich jetzt alles zur Vollendung hindrängt. Und das ist nicht eine vorübergehende Erscheinung, die dann auch wieder verschwindet, sondern das ist jetzt endgültig. Das muss jetzt zum Ziel kommen. Und das beobachten wir hier in diesem Schmerz, dass da etwas zum Ziel kommt. Und die Frau weiß das, sie erlebt das, sie glaubt das, sie stellt sich darauf ein, dass etwas Entscheidendes geschieht. Sie lebt in diesem Bewusstsein, dass sich das, was da kommen soll, nicht mehr aufhalten lässt. So viel versteht sie, auch wenn sie möglicherweise nicht alles versteht. Auch ob Johannes alles verstanden hat, was er da gesehen hat, ist auch für uns nicht klar. Ob er selber vor einem Rätsel gestanden hat, was es im Einzelnen zu bedeuten hat, aber dass sie weiß und er weiß und wir wissen, jetzt geht es tatsächlich in die letzte Runde, ins Finale hinein, dass man auch mit der Sonne bekleidet und zugleich in Kindsnöten und großen Qualen sein kann. Das traf auf Maria zu, das trifft auf die verfolgte Gemeinde zu, das trifft auch auf Israel zu vor dem oder im Beginn der großen Trübsal. Das ist Licht schon sichtbar, aber die Qualen, der Schmerz ist groß, weil es noch nicht ganz am Ziel ist. Die verfolgte Gemeinde und Israel, die zwei Zeugen aus Kapitel 11, sind nicht ohne Wirkung geblieben, sondern sie haben etwas verkündigt. 2260 Tage, also 3,5 Jahre, wir kennen natürlich diese Zahlenangaben, diese Zeiten, geweissagt haben sie in Israel, wurden am Ende getötet, sind aber nicht ohne Wirkung geblieben. Da hat sich etwas gebildet. Durch das Wort Gottes, sie haben auch auf eine bestimmte Weise Jesus bezeugt. Aber sie sind noch nicht vollkommen erlöst. Sie haben verstanden, dass Jesus, der Gekreuzigte, der Messias war, der Messias ist. Sie haben das aber nicht als Freudenboten tun können, sondern in Trauerkleidern. Sie sehen noch einmal die 2000 Jahre vor sich. Was haben wir da versäumt? Matthäus 25, da wird sein Heulen und Zähne klappern. Und das wird hier deutlich, wie schwer das ist, wenn man es im Nachhinein sieht. Wir haben 2000 Jahre verpasst. Das ist nur die eine Seite uns zum Segen geworden, aber aus ihrer Perspektive, wir haben da Unendliches verpasst. Und das heißt, Israel ist noch nicht zum Glauben gekommen an Jesus, noch nicht durchgedrungen, aber viele haben verstanden, dass sie ihren Messias 2000 Jahre lang nicht erkannt haben. Und ein Teil von Israel tut Buße. Ein Teil von Israel tut Buße. Sie sind äußerlich schon mit der Sonne bekleidet, sind noch nicht erneuert und unter ihren Füßen ist der Mond. Es gibt da viele verschiedene Auslegungen dazu, was es zu bedeuten hat. Ich deute es mit einigen Auslegern so, da ist ein Teil von Israel ein heiliger Überrest, auch in der letzten Zeit. Es gibt ja immer einen Überrest von Israel, jetzt in der letzten Zeit, der nun endlich das große Licht sieht und zugleich diese Tragödie begreift, die durch das Kreuz Jesu entstanden ist und umso mehr sich an das Wort hält, an ihr Wort, an das Gesetz, an die Tora, an Psalmen, an all das, was sie in ihrem Wort haben. Da gilt noch einmal, lass mich sehen, die Wunder an deinem Gesetz oder die Propheten. Wir haben es ja gerade heute in der Losung, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit geht auf über dir. Sie sehen es schon, mit der Sonne bekleidet. Aber Jesaja ist mit Kapitel 60 noch nicht am Ziel. Das sehen wir auch. Die Frau, ein Teil Israels nach dem Fleisch, bringt nun einen Sohn der Welt. Sie schrie in Kindsnöten, hatte große Qualen. Warum große Qualen? Weil jetzt noch einmal eine unerträgliche Spaltung entsteht in diesem Volk. Das ist der Überrest, der sich aufmacht. Wir können mit Matthäus 25 noch einmal sagen, dem Bräutigam entgegen, aber ein großer Teil, der sich immer noch verschließt. Die einen aus Israel, die sich dem kommenden Messias, dem wiederkommenden Messias zuwenden und langsam verstehen aufgrund des Zeugnisses der zwei Zeugen aus Offenbarung 11 und der größere Teil aus Israel, der noch immer nicht erkennt. Nicht erkennen will, nicht erkennen kann, das lässt sich hier nicht ergründen. Die einen, die kurz vor dem Ziel stehen, dass der Messias nun endlich kommen kann. Und die anderen, was machen die anderen? Die anderen wählen sich einen anderen König. Das steht ja noch aus, nach dem, was wir von den Propheten her wissen. Die anderen wenden sich ab, wenden sich um und suchen sich, wählen sich einen anderen König. Sie kennen diese Geschichte aus 1. Samuel 8, der Beginn des Königtums Israels, wo das so dramatisch beschrieben wird. Sie sprachen zu Samuel, siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. So setze nun einen König über uns, der uns richte, wie ihn alle Heiden haben. Wir wollen das alte Zeug nicht mehr. Wir wollen modern sein. Wir wollen das Neue, wir wollen Fortschritt haben, auch in der Politik, auch in Demokratie. Ah, Sie kennen das ja alles, das Geschwafel. Nein, es sind nicht alles Geschwafel. Aber Sie verstehen, was ich meine, was hier geschieht, nämlich Ihnen reicht Gott nicht mehr. Mit seinen Propheten, seinen Berufenen, seinem Wort, das sie ihnen sagen, sondern sie wollen einen König haben. Das war einer der größten Fehler in der Geschichte Israels. Gott reicht ihnen nicht. Diese Abhängigkeit von menschlichen Gestalten, die so aus ihrer Mitte herauskommen und sie kriegen dann ihren König. Und schon da sehen wir eine Spur, die sich da anbahnt. Sie kriegen genau das, was sie unbedingt haben wollen. Und das geht nicht gut. Wir kennen diesen ersten König Saul. Das war keine gute Idee. Und dann sagt Samuel ganz dramatische Sätze. Das wird des Königs Recht sein, der über euch herrschen wird. Eure Söhne wird er nehmen für seinen Weg und seine Gespanne. Und dass sie vor seinem Wagen herlaufen und zu Hauptleuten über 1000 und über 50. Und dass sie ihm seinen Acker bearbeiten und seine Ernte einsammeln. Und dass sie seine Kriegswaffen machen und was zu seinen Wagen gehört. Eure Töchter aber wird er nehmen, dass sie Salben bereiten, kochen und backen, eure besten Äcker und Weinberge und Ölgärten wird er nehmen und seinen Großen geben. Dazu von euren Kornfeldern und Weinbergen wird er den Zehnten nehmen und seinen Kämmerern und Großen geben. Und eure Knechte und Mägde, eure besten Rinder, eure Esel wird er nehmen und in seinen Dienst stellen. Von euren Herden wird er den Zehnten nehmen und ihr müsst seine Knechte sein. Ihr müsst seine Knechte sein. Und wenn ihr dann schreien werdet, zu der Zeit über euren König, den ihr euch erwählt habt, so wird euch der Herr zu derselben Zeit nicht hören. Da müssen wir sagen, das gab es doch eigentlich kaum, dass er nicht hört. Hier wird er nicht mehr hören, nicht auf diesen Teil seines Volkes. Und das bedeutet, ihr wisst nicht, wer euch regieren wird und wie das wird. Dieses Ich werde sein, der ich sein werde, gilt auch für einen anderen. Ihr wisst immer erst hinterher, ob das was war oder nichts oder schlecht oder manchmal auch richtig gut. Wer weiß, ob die nächste Regierung wirklich alles besser macht, was für Charaktere das sind, ob sie uns die Wahrheit sagen oder es alles noch schlimmer wird. Israel hat das bitter lernen müssen, dass ihre Könige sie fast immer ins Unglück geritten hat, mit wenigen Ausnahmen. Und wir ahnen schon, dieser König, der am Ende dieser Geschichte auftauchen wird, Offenbarung 12, folgende, reiht sich da ein. Sie wollen ihn unbedingt, er kommt als die große Erlösergestalt. 3,5 Jahre entspricht er genau diesen Erwartungen. Strahlt, wie man nur strahlen kann. Sie sind begeistert von ihm, sie jubeln ihm zu und dann plötzlich kippt das Ganze und alles wird anders. Das ist die Gestalt, die wir Antichrist nennen. Dieser Begriff kommt in der Offenbarung gar nicht vor. In der Offenbarung ist das Tier und der Sohn, Sohn des Verderbens, das ist bei Paulus, der Weltherrscher, der Reiter auf dem weißen Pferd. Also so schöne Namen, die da sind. Es ist aber der Antichrist. Und sie jubeln ihm 3,5 Jahre zu. Samuel hat davor gewarnt. Aber die Geschichte wiederholt sich. Wir wollen diesen König, dass wir auch seien wie alle Heiden, dass unser König richte und vor uns her ausziehe und unsere Kriege führe. Und dann geht's in die nächste Runde. Es erschien ein anderes Zeichen. Kein großes, sondern einfach ein anderes Zeichen, aber ein bedrohliches am Himmel. Und siehe, ein großer roter Drache, der hatte 7 Häupter und 10 Hörner auf seinen Häuptern, 7 Kronen und sein Schwanz fegte den 3. Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. Und der Drache trat vor die Frau, die gebären sollte, damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind fräße. Und sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der alle Völker weiden sollte mit eisernem Stabe. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Jetzt müssen wir wieder zurückspulen und sagen, also doch Jesus, der sein Volk und die Völker mit eisernem Stabe regieren soll, geboren, verfolgt, abgelehnt, gekreuzigt, gestorben, auferstanden, aufgefahren in den Himmel, also entrückt, gleich nach der Geburt, wer sonst sollte dieser Sohn sein? Und wenn wir das Gesetz noch einmal nehmen, das Gesetz ist ja nicht unwichtig für Israel, was glaubt ein Jude nach dem Gesetz? Israel ist mein erstgeborener Sohn. Das ist nicht überholt. Jesus ist der eingeborene Sohn, der einzige. Aber Israel ist der erstgeborene Sohn als erwähltes Volk Gottes. Und das ist hochdramatisch, weil da plötzlich eine Bewegung entsteht, die schon in Jesaja 63, da machen wir einen kleinen Schritt nach vorn, beschrieben ist. Anfangs ist es ein bisschen bissig formuliert bei Jesaja, sarkastisch könnte man fast sagen. Und wir merken daran, dass Jesaja 60, mit dem Licht, das da über ihn auftaucht, noch nicht alles erfüllt ist. Das hat sich noch nicht endgültig offenbart. In Jesaja 63 heißt nun, so schau nun vom Himmel. Das ist jetzt ein bisschen weichgespülte Übersetzung, typische Luther-Übersetzung. Jetzt schau doch vom Himmel. So ist die Formulierung. Jetzt schau doch auch. Jetzt sieh doch hin vom Himmel und sieh herab von deiner heiligen, herrlichen Wohnung. Wo ist nun dein Eifer? Wo bleibt denn dein Eifer und deine Macht? Deine große, herzliche Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich. Bist du doch unser Vater? Denn Abraham weiß von uns nichts und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser. Das ist von alters her dein Name. Warum lässt du uns, Herr, irren von deinen Wegen und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten. Kehr zurück um deiner Knechte willen, um der Stämme willen, die dein Erbe sind. Kurze Zeit haben sie dein heiliges Volk vertrieben, unsere Widersacher haben dein Heiligtum zertreten. Wir sind geworden wie solche, über die du niemals herrschtest, wie Leute, über die dein Name nie genannt wurde. Und dann kommt ein ganz dramatischer Satz. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab. Wie soll das gehen? Den Himmel zerreißen. Was passiert da, wenn er den Himmel zerreißt? Aber das sehen wir in diesem heiligen Überrest in ihrem Ringen. Wir vermuten, ich vermute zumindest, dass wir es hier mit den 144.000 aus den Stämmen Israels zu tun haben, die wir schon in Kapitel 7 gesehen haben. Der geborene Sohn, der gleich entrückt wird, die 144.000, die versiegelt sind, unmittelbar bei ihm sind, die Frau, der Teil Israels, der sich nun im Glauben, dem Gesetz, dem Propheten, dem Psalmen neu zuwendet und in die Wüste fliehen muss, auch vor dem eigenen Volk und vor den anderen und vor diesem Drachen, nur fliehen kann und dort ernährt wird 1260 Tage. Noch einmal taucht diese Zahl auf, 3,5 Jahre. Und diese Formulierung in Jesaja 63, ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, das beginnt nun tatsächlich ein wenig anders, aber sehr dramatisch. Der Himmel zerreißt. Und es entbrannte ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen und der Drache kämpfte und seine Engel und sie siegten nicht und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Und er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Da zerreißt dieser Himmel. Es entsteht eine große Klarheit. Der Himmel, so könnte man sagen, der Himmel ist nun bereinigt. Im Himmel sind nun nur noch die, die da auch hingehören und sonst niemand mehr. Und der Drache, der Teufel und sein ganzes Heer, die sind nun herausgeworfen auf die Erde. Der Himmel ist frei, hat keine Unterteilung mehr. Das ist eine neue Entwicklung. Damit beginnt zugleich eine letzte große Tragödie für Israel, vor allem für Israel, nämlich, dass diese zwei Teile, die da sind, noch einmal getrennt werden. Der eine Teil, der in die Wüste gehen muss, wunderschöne Formulierung, auf Adlers Flügel getragen. Die Älteren kennen noch dieses Lied, auf Adlers Flügel getragen, haben wir auch als Jugendchor geliebt. Auf Adlers Flügeln getragen, wir werden erinnert an Jesaja 40, das ist natürlich auch ein Bild, wird bewahrt, ernährt, versorgt. Wir sehen diesen Teil Israels, der sehnlichst auf den Messias wartet und einen anderen, der sich einen Antichristen, einen anderen Messias wählt und sich von ihm täuschen lässt. Und jetzt bricht tatsächlich die Hölle los. Und sie bricht nicht irgendwo los, sie bricht auf der Erde los. Jetzt ist er offenbar, jetzt ist er da, nicht mehr in der unsichtbaren Welt, sondern hier auf dieser Erde spielt sich dieses letzte große Kapitel seines Wirkens ab. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hatte, und es wurden der Frau gegeben die zwei Flügel des großen Adlers, dass sie in die Wüste flöge an ihren Ort, wo sie ernährt werden sollte, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit fern von dem Angesicht der Schlange. Und die Schlange stieß aus ihrem Rachen Wasser aus wie einen Strom hinter der Frau her, um sie zu ersäufen. Auch das müssen wir wissen und sehen, dem Drachen, der Schlange, dem Teufel geht es nur um eines. Und wir erleben das in dieser Zeit wieder viel, viel deutlicher als vor 5 oder vor 10 Jahren, nämlich es geht ihm nur darum, jetzt spreche ich tatsächlich von dem wahren Israel, das wahre, das gläubige, das wartende Israel zu vernichten. Daran setzt er alles. Dem Teufel ging es immer nur darum, die Frau und den Sohn zu verhindern, zu vernichten, zu unterwerfen. Das ist noch keine Weltherrschaft, noch keine Zerstörung, noch keine erkennbare Bosheit, sondern alle stimmen dem zu, alle finden das in Ordnung. Das ist das Irre daran. Da ist niemand mehr, der sich dem widersetzen würde. Ein entschlossener, wüster Antisemitismus, der sich nun ausbreiten kann und zugleich der Engel des Lichts, der die Völker verführen wird, und die Völker lassen sich gerne verführen. Das ist der Drache mit 7 Häuptern und 10 Hörnern und 7 Kronen. Manche Ausleger sagen dann, das ist so ein Fabelwesen. Mythologie, da hat Johannes sich was zusammengeklaubt aus den babylonischen Vorstellungen, den römischen, den persischen, den ägyptischen Vorstellungen und daraus irgendwie so ein Bild entwickelt. Garantiert hat Johannes das nicht gemacht. Er hat sich abgegrenzt gegen alles, was nicht dem Gesetz und den Psalmen und den Propheten entsprach. Hat sehr genau formuliert. Die Köpfe des Drachen, das sind keine mythischen Wesen, sind auch keine Gesichter von real lebenden Gestalten, sondern es ist immer noch derselbe Durcheinanderwerfer, der Diabolos, der Teufel, dem die großen Geister dieser Welt auf den Leim gehen werden. Deswegen sind es Köpfe, Gedanken, Ideen, Welten in diesen Köpfen, ganz unterschiedlich. Also nicht 7 Politiker oder 7 Konzerne oder 7 Mächte oder Bereiche, Großmächte, sondern das sind die 7 Geister einer Welt ohne Gott in ihrer Vielgestaltigkeit. Das können Sie noch genauer nehmen, nämlich 7, die Zahl 7 besagt nicht, dass exakt 7 sind, sondern dass hier alles miteinander plötzlich verbunden ist, vernetzt ist, zu einer Einheit wird, zu einem Brei zusammenkommt und es keine Unterschiede mehr gibt. Politik, Wirtschaft, Kultur, Kunst, Religion, Geld, Macht, Medien, Wissenschaft und Philosophie, alles kommt zusammen. Menschliche Weisheit, höchste Intelligenz, ganz sicher, die sind nicht doof, die Leute, diese Geister, aber sie haben eine unglaubliche Macht, eine diabolische Spiritualität, gegründet auf Lüge und Gottlosigkeit. Und es ist nichts mehr da, was das aufhalten könnte. Außer, aber die Erde half der Frau und tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache ausstieß aus seinem Rachen. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Und er trat an den Strand des Meeres. Dem Teufel bleibt nur die Erde. Zunächst vor allem die Frau, auf die hat er es abgesehen, die will er vernichten. Und dann entbrennt seine Wut gegen die Völker. Er wendet sich gegen die Nation. Er zeigt jetzt sein wahres Gesicht. Und da können wir ahnen, dass es der Übergang ist zwischen den ersten 3,5 Jahren zu den nächsten 3,5 Jahren, zu der eigentlichen großen Trübsal, die dann anbricht. Er trat an den Strand des Meeres. Das dürften die Völker sein. Und dann gilt dieser schwere Satz von Samuel. Wenn ihr dann schreien werdet zu der Zeit über euren König, den ihr euch erwählt habt, so wird euch der Herr zu derselben Zeit nicht erhören. Im Himmel ist ein völlig anderes Bild. Im Himmel ist großer Jubel. Der Himmel ist bereinigt, der Verkläger ist nicht mehr da. Ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus, denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen. Wir haben das gelesen. Darum freut euch, ihr Himmel und die darin wohnen. Das ist ein Satz. Die Himmel, nicht die Himmel und Erde, wie wir es gewohnt sind. Himmel und Erde sollen ihn loben, sondern die Himmel und die jetzt darin wohnen, die sollen ihn ehren, ihn anbeten, sich freuen. Weh aber der Erde und dem Meer, denn der Teufel kommt zu euch herab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Die Himmel aber und die darin wohnen, da ist der Ewige, der Vater, der Sohn zur Rechten, seine himmlischen Heerscharen, die Fülle seines Geistes, seine Gemeinde, also wir, die 144.000. Ein riesiges Heer. Für die, die im Himmel wohnen, ist nun alles schon überwunden am Beginn dieses großen, schrecklichen Finale. Wir haben Erlösung durch das Blut Jesu. Das ist nicht nur eine schöne Formulierung, das muss man wissen, dass wir diese Erlösung haben. Da ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das muss man wissen. Das Ganze haben wir allein im Namen von Jesus. Und das allein wird entscheiden, in welcher dieser verrückten oder schönen, ewigen Welten Sie eines Tages aufwachen werden. Das muss man wissen. Das muss geklärt sein. Klären Sie das, wohin Sie gehören. Dann können Sie fröhlich sterben und fröhlich aufwachen. Wenn nicht, dann nicht. Wir beten noch. Herr Jesus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken für diese unglaublichen Perspektiven. Vieles, was so bedrückend ist, auch in dieser Zeit, in der wir leben, schon so bedrückend ist, wo wir nur vor dich hinstehen können, dich bitten wollen, dass du barmherzig bist, dass du schützt und bewahrst und gnädig bist und hilfst, dass du dein Volk durchbringst, auch die, die dich noch nicht kennen, auch nicht sehen wollen, dass du deine Gemeinde durchbringst. Wir danken dir, dass wir wissen dürfen, dass du dich um jeden Einzelnen kümmerst und dass du jeden von uns ans Ziel bringst. Auch dein Volk, auch dein Volk. Aber wir wollen diesen Ernst deutlich sehen, in dem wir heute schon auch deutlich stehen, dass da ganz andere Kräfte wirksam sind. Wir wollen uns orientieren an deinem Wort. Wir wollen uns an dich halten. Wollen dir nachfolgen, wollen treu sein, wollen gehorsam bleiben. Und wir danken dir, dass wir deinen Namen haben und nicht mehr brauchen als nur den Namen, den wir anrufen dürfen in jeder Situation. Im Dank, im Lob, in der Anbetung, aber auch in der Verzweiflung und in der Angst, in der Hilflosigkeit. Ob wir schon lange dir nachfolgen und dir gehören oder ob wir es zum ersten Mal überhaupt in unserem Leben entscheiden, dass dein Name genug ist. Allein dein Name wird uns ans Ziel bringen. Und wir danken dir für diese Fülle, die in deinem Namen für uns bereit liegt. Wir ehren dich, wir beten dich an. Und wir beten gemeinsam, wie du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.